Also dass dieser Qualitätssprung, der darin liegt, erklären ist immer nach Prinzipien vorgehen, nach Prinzipien rekonstruieren eines Mitteilungssystems. Nicht? Und die Metalogik, die an dieser Stelle beim Wittgenstein auftritt und aber auch gleich zurückgewiesen wird, ist die Metalogik einer Erklärung, die ein geordnetes System voraussetzt, also zum Beispiel die Erklärung, eine Erklärung nach Gesetzlichkeiten der Systemtheorie, der kritischen Theorie, alle diese Erklärungsmuster, die metalogisch funktionieren, weil sie ein Mitteilungssystem auf der anderen Seite ansetzen und dieses Mitteilungssystem aber nach höheren Prinzipien aufschlüsseln. Also zum Beispiel, ich meine, ein einfaches und vielleicht schlagendes Beispiel ist, ich erkläre dir, warum du so da sitzt. Ja? Jemand hat einen körpersprachlichen Bereich, einen körpersprachlichen Ausdruck und jetzt kommt jemand anderer tragen Kleider mit einem bestimmten Farbton. Jede Kleidung hier im Raum ist auf eine bestimmte Art und Weise farblich zusammengesetzt und es gibt die Theorie der Farbcode-Bestimmung und die erklärt jetzt für jeden einzelnen Fall, warum das so ist, dass sie das tragen, was sie tragen in der und der Zusammenstellung. Nicht? Ich wähle es extra dafür, dass es harmlos sein kann. Das kann man schon sehen, das kann sogar ein Gesellschaftsspiel sein, natürlich, ja. Aber es kann auch einen metalogischen Anspruch haben. Es kann auch etwas sein, wo jemand jetzt einen Erklärungsanspruch in dem Sinn hat, das ist ein vertieftes und dir selber nicht zugängliches Wissen, das ich habe, weil ich über die Farbentheorie verfüge, weil ich über die Theorie der Körpersprache verfüge, was immer. Ja. Das wäre die Position der Metalogik. Alles das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, war jetzt ein Präludium dafür, dass Sie verstehen, was hier steht. Diese beiden Sätze, die von großer systematischer Wichtigkeit für einen Wittgenstein sind, diese Gestalt werden Sie immer wieder finden. Ja?
Ich würde mir irgendwie einwenden, ich kann nicht so gut verstehen, aber es gibt schon Wortmeldungen, die andere Wortmeldungen aufklären, die aufklärend wirken. Das Metallurgische ist meiner Sicht nach überall und nirgends. Ja? Und daran liegt das Problem, es kann überall sein, aber nirgends kann es nachgewiesen werden.
Es gibt Wortmeldungen, die andere Wortmeldungen aufklären, das ist hundertprozentig richtig. Damit operiert er selber. Es handelt in dem Moment, in dem zwei Sprachen aufeinandertreffen, ist das gar nicht auszuschließen. Ich habe zugegebenermaßen karikierend, aber mit einem Zweck karikierend, eine bestimmte Art und Weise des Aufeinandertreffens von zwei solchen Sprachen genannt, nämlich die, wo sich die eine Sprache systematisch über die andere Sprache drüber stellt und nur eine Form von Verhältnis, von Erklärungsverhältnis zulässt und das Wichtigste habe ich an der Stelle eigentlich noch gar nicht gesagt. Darin wird es noch gar nicht liegen, sondern ich muss das Beispiel vom Farbcode noch ein bisschen zuspitzen, damit es genau hinkommt.
McDonalds unbedingt nach Irak bringen, das ist ja auch eine Metalogik. Ne?
Das war schon gedacht, das war schon gedacht, richtig. Ja. Habe Sympathie dafür, bleib bei meinem harmloseren Beispiel, weil ich da noch was dazufügen muss, damit das so jetzt wirklich dann funktionieren wird. Also, dass zwei Sprachen sich an der Stelle treffen, ist noch nicht das Schwierige. Das Schwierige ist, bleiben wir beim Farbbeispiel, dass es vorkommen kann, um es mal vorsichtig zu sagen, dass jemand, der über die Farbtheorie der Kleidung verfügt, Aussagen macht wie die folgende: Ich weiß, was du mir sagen willst, dadurch, dass du heute nur schwarz trägst. Schwarz, es ist dabei noch harmlos. Ja? Also, das ist ein schönes Beispiel, da ist extra gewählt dafür, dass noch alles passt. Ja? Aber ich weiß, was du mir sagen willst, dass du heute grün und blau zusammen, ich will das noch ausführen. Du weißt es vielleicht gar nicht, aber ich verfüge über eine Theorie, die dich als einen Mitteilenden spezifiziert, das wäre auch noch in Ordnung, aber ich nehme nicht deine Farbe als Mitteilung, ich gehe sozusagen nicht auf der Ebene von Sprache auf Sprache, an der Stelle könnte ich sagen, ich sehe, dass du so und so bist und ich frage dich, warum hast du heute das angezogen oder so, oder denkst du, du wärst dabei, sondern ich gehe den einen Schritt weiter und projiziere hinter deine Zeichen. Ich projiziere hinter die von dir produzierten Zeichen aufgrund meiner Theorie eine Absicht von dir, etwas, was du sagst, ohne dass du es vielleicht sogar weißt. Und an dieser Stelle wird die Metalogik bedenklich. Also nicht noch nicht auf der Stelle, wo es Sprache auf Sprache gibt, sondern wo ich sage, ich habe aufgrund meiner Theorie eine Einsicht in das, was eigentlich hinter deinen Zeichen steckt. Das ist der missionarische Charakter. Ich sage, unter Sinn von wissen, was der Satz besagt, kann nur heißen, die Frage beantworten können, was sagt er. Den Sinn eines Satzes verstehen soll heißen, die Frage, was ist sein Sinn, beantworten können. Das passt jetzt an dieser Stelle deswegen, also sozusagen der ganze kritische Schwung, der da drinnen ist, den kann man nur dann richtig verstehen, wenn man jetzt sagt, was der Satz besagt, in dem Fall, was die Farben besagen, die du trägst, ja, das kann nicht heißen, sich darauf berufen, dass es in dir etwas gibt, was der Sinn von dem ist, was du da sagst. Ich kann mich nicht in dieser Zuschreibung auf einen Sinn berufen, den ich kenne und den ich dir dahinter stelle, sondern wissen, was der Satz besagt, kann nur heißen, die Frage beantworten können, was sagt er. Das heißt, sich in ein, de facto heißt es, sich in ein Gespräch einlassen auf der Basis des Mitteilungssystems. Es gibt dieses Mitteilungssystem, ich erkläre dieses Mitteilungssystem und was heißt es, zu erklären, dass da was gesagt wird, das Mitteilungssystem beherrschen. Im Mitteilungssystem, sagt er dann des Weiteren auch, weitere Sätze zu sagen, sich einzulassen auf einen Diskurs auf der Ebene dieses Mitteilungssystems und nicht zu sagen, das ist sozusagen die Karikatur der anderen Seite, nicht zu sagen, der Sinn steckt hinter dem Mitteilungssystem und ich kann ihn sozusagen spüren, schmecken, intuitiv erfassen oder sowas ähnliches. Nicht? Worin besteht die Berechtigung, dass ich sage, ich weiß, was du mir sagen willst? Die Berechtigung besteht nicht darin, dass ich einen Sens für dich habe, sondern die Berechtigung besteht darin, dass ich mit Sätzen dir explizieren kann, was es ist, dass du mir sagst, dass ich den Inhalt ausfalten kann von dem, was du sagst, nicht, dass ich irgendwas hinter dem, was du sagst, aufspüre. Ja?
Ich wollte nur sagen, ich glaube, wenn man spricht, metalogische Sachen, dann ist es sehr wichtig, über die Psychoanalyse zu reden. Weil die ist ja im Wesentlichen die Metalogik schlechthin. Ja? Wenn Sie im Handel sagen, durch die zugrunde Legung einer Ursache zu sagen, seine Autonomie irgendwie entzieht. Und da ist natürlich schon ein Problem. Ja? Man kann immer sagen, du bist mir nicht bewusst, ja? Wenn du negierst, was ich dir sozusagen konstatiere. Aber ich kann auch recht haben. Ja?
Ich habe das Beispiel absichtlich nicht gebracht, obwohl es mir auch im Kopf ist. Psychoanalyse ist etwas, was an der Stelle sehr gut als Beispiel, auch als Gegenargument sich eignet, nämlich dass hat eine Struktur, die also diese Theorie hat eine Struktur, von der man sagen kann, man projiziert mit Hilfe zum Beispiel des Ödipus-Begriffs oder der Traumarbeit oder so, projiziert man Theorie hinein in ein Mitteilungssystem, das nicht auf diese Art und Weise aufgeklärt ist über sich selbst. Also sagen wir es mal ohne Ödipus, weil ich beziehe mich da immer sozusagen auf ein bisschen was Leichteres, die Psychopathologie des Alltagslebens, also ganz einfach die Freudschen Versprecher. Ja. Da hat man schon, da hat man das Problem schon sehr, sehr deutlich. Ich sag etwas und verspreche mich und jemand hört das und statt dass er einfach sagt, na, das heißt so, sagt er, es hat einen Grund, dass du das jetzt gesagt hast. Ja. Und dieser Hinweis, das hat einen Grund, das ist nun tatsächlich Metalogik in dem Sinn. Ja? Das ist das hinter das manifeste Zeichensystem zu greifen, um mit zusätzlichen Sachen zu kommen. Nebenbei, gerade weil Sie Psychoanalyse sagen, ist ein gutes Beispiel. Ne? Die Patricia Giampieri hat das Buch gerade vorgestellt, gestern glaube ich, ne? Über Psychoanalyse und Neurowissenschaften. Weil wir da jetzt über Erklärung in doppeltem Sinn geredet haben, nicht? Man an der Stelle zeigt sich's relativ gut, auch es lässt sich schön explizieren, wie man das betrachten kann. Man könnte natürlich ein Versprechen ganz einfach lautphysiologisch erklären. Ja? Man könnte sagen, das ist halt so schwer, das auszusprechen oder ich habe gerade Zahnschmerzen oder es ist ein Müdigkeitsfaktor oder sowas. Ja? Also man kann freudsche Versprecher als Müdigkeitsfaktor zum Beispiel nehmen und man kann, ich würde mal die empirisch nicht allzu gewagte Theorie machen, dass wenn man einen empirischen Parameter findet, wo man Müdigkeit bei Personen feststellt und diesen empirischen Parameter geordnet korreliert zum Auftreten von freudschen Versprechern, dass man sagt, es gibt einen ungewöhnlich hohen Ansatz, eine ungewöhnlich hohe Anzahl von freudschen Versprechern im Müdigkeitszustand und man kann sich fragen, wie weit Müdigkeit mit Versprechern zu tun hat. Und der Punkt dabei ist jetzt, das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, der Punkt ist, das ist nicht die Art und Weise, wie es der Freud erklärt. Das macht den freudschen Versprecher nicht zum freudschen Versprecher. Der freudsche Versprecher funktioniert aufgrund dieser metalogischen Unterstellungen und das Themengebiet von der Frau Patricia Giampieri zum Beispiel besteht jetzt darin, eine sehr aktuelle Geschichte auch gleichzeitig, sich zu fragen, wie korrelieren diese beiden Erklärungsmuster, ja? Also, ich habe jetzt einen freudschen Versprecher, der freudsche Versprecher gerät in meine Aufmerksamkeit aufgrund einer freudschen Theorie und nicht aufgrund einer Schlaftheorie, nicht? Das ist die eine Betrachtungsweise, das ist die Betrachtungsweise, die auf Mitteilungssysteme geht. Und dann habe ich aber eine andere Betrachtungsweise, das ist die Schlafstörungs- oder Müdigkeitstheorie oder sowas. Und jetzt muss ich die Frage stellen, wie kann das zusammenhängen, wie hängt das zusammen? Ne? Aber zur Psychoanalyse würde ich jetzt nur sagen, der wichtige Punkt natürlich, wo man Wittgenstein und die Psychoanalyse wieder ein bisschen zusammenführen kann, obwohl sie in dieser Verweigerung der Metalogik zunächst mal voll auseinanderfällt, ist natürlich auch ziemlich offensichtlich. Nämlich, wenn ich die andere Person unter den Druck stelle, sie zu fragen, was sagt mir jetzt dein fades Gesicht oder was sagt mir jetzt dein Versprecher, dann ist es im Rahmen der Psychoanalyse sehr wohl so, dass eine Antwort gefragt ist. Ja? Dass die Antwort und dass die Antwort, was mir das sagt, eigentlich nur gegeben werden kann, dadurch, dass die Person, die auf diese Art und Weise unter Druck gesetzt wird, jetzt selber Sätze produziert, indem sie wie, indem sie ihren Versprecher selber zum Beispiel rekonstruiert, mit Hilfe von ihren eigenen psychischen Vorstellungen und so weiter. Nun kann, da besteht jetzt dann die Tücke drinnen, da wird es dann tatsächlich ein bisschen eng. Nun kann die Sache natürlich so weitergehen, dass was die Person dann darauf sagt, klar, ich habe mich deswegen versprochen, weil, ja, das kann jetzt wiederum unter Verdacht gestellt werden, mit Verdrängung und so weiter. Aber letztlich ist die Psychoanalyse doch in aller Regel darauf angewiesen, dass sie, wenn sie produktiv und positiv verfahren soll, genau ein Gespräch ist, nicht? Genau ein, letztlich dann ein Austausch, sozusagen ein Switchen der Erklärungen, eine Übernahme von Erklärungen. Und zwar nicht deswegen, die Übernahme von Erklärungen in diesem Fall besteht dann natürlich nicht darin, dass wenn ich jetzt auch das sage, was die Therapeutin sagt, dann bin ich das Ding endlich los, ja? Dann kann ich endlich nach Hause gehen. Das ist ja gerade nicht der Zweck der Psychoanalyse, nicht? Sondern die Übernahme diese Erklärung soll darin bestehen, dass sich die beiden Sprachsysteme dann ineinander verschränken. Und was soll man schon mit Sprachsystemen, die einen gewissen Konflikt haben, was soll man schon mit denen machen? Was soll man schon von ihnen erwarten, als dass sie sich zusammenreden, sagen wir mal so. Insofern wäre auch die Psychoanalyse, um es wieder sozusagen neutral zu sagen, ein Produkt eines solchen Zusammenredens.
Die einzige mögliche Erklärung von Begriffen, die da beschrieben wird, im Dialekt.
Ist das?
Die einzige mögliche Erklärung von Begriffen, die analytische.
Ist das die, oder ist es eine Frage oder eine Behauptung?
Ist es die einzige mögliche Erklärung von Begriffen, nämlich in einem dialektischen Wechselspiel. Und man könnte ja sagen, was ist gegen die Methodologie einzuwenden? Ja, ich könnte jemanden kennenlernen wollen und könnte mir einbilden, am besten lerne ich ihn kennen, indem ich ihn bombardiere mit Projektionen, ja, und auf seine Reaktion warte. Ich muss ja die Methodologie nicht ernst nehmen, ich kann sie ja sagen, als Mittel verwenden,
ja.
Um so gegen...
Würde ich sagen... gibt es auf mehrere Arten und Weisen. Man kann das mit paradoxer Intervention machen. Ja. Man kann sagen, was anderes ist nicht spannend. Ja. Man kann sagen, ich habe einen so einen hohen Tonus. Ich möchte sowas provozieren und letztlich dient das jedem. Also ich ziehe es eigentlich auch vor, in der Diskussion nach Vorträgen zum Beispiel zugespitzt zu formulieren, weil in einer kurzen Zeit und in einer solchen dramatischen Situation es nicht sehr viel bringt, dass man sagt, ich finde das sehr gut, was Sie gemacht haben und sollte man nicht das vielleicht ergänzen und so. Da fehlt eine gewisse, sozusagen die Höflichkeit, die darin besteht, ist manchmal doch recht flau und wenig... sozusagen wenig geeignet, kognitive Prozesse anzustoßen. Es ist an vielen Stellen aufregender und auch nützlicher für die Beteiligten, mit einer solchen Metalogik zu kommen. Die Metalogik ist aber in diesem Fall aufgefasst natürlich auch wirklich als ein Spielelement, ja, als ein Strategieelement, das man einsetzen kann. Und als sowas würde ich es auch nicht sagen. Nur ist das, was der Wittgenstein im Auge hat, wie wir dann auch gleich sehen werden, ist systematisch um viel wichtiger. Also der hat eine Vorstellung von dem, dass da eine Metaphysik drinnen steckt. Da hat er einen Verdacht und den muss ich ein bisschen deutlicher machen, worin der besteht.
Zuerst würde ich ganz schön zustimmen, das ist eigentlich aufregender. Aber ob es zielführender ist, jetzt immer zu sagen, es ist natürlich in der Kürze die Würze zu finden, ist natürlich schon spannend und schön.
Ja.
Aber ob sie da ob die Diskussion dazu noch notwendig ist, jetzt zielführend zu sein, das ist auch eine andere Frage. Aber zielführend wird es nicht sein, sozusagen jetzt über eine Projektion zu bombardieren und zu sagen, okay, das kann ich ausschließen, aber da bleibt mir doch sehr viel übrig, nicht? Wie wenn ich jetzt von der anderen Seite herkomme. Und da bin ich ja dann wieder bei Wittgenstein. Weil es ist natürlich sicher etwas Spannendes und in einer Diskussion wahrscheinlich zielführend, weil die Diskussion ist ja nicht dazu da, jetzt die vollständige Wahrheit zu finden, sie soll ja ein bisschen was anreißen.
Ja.
Aber Wahrheit finden ist, oder wenn man von Wahrheit ist ein großes Wort, aber Wahrheitsfindung ist da wahrscheinlich sehr schwierig möglich, jetzt, indem man das spannend macht, nicht? Oder metalogisch macht.
Richtig. Also ich würde jetzt noch gerne den Weg finden zum nächsten Satz. der auch ein bisschen, also zum nächsten Unterpunkt auch, der auch ein bisschen deutlicher macht, wieso diese etwas liberalere Diskussion über Metalogik, die wir hier gehabt haben, nicht die ist, worum es dem Wittgenstein hier geht, weil der Wittgenstein ein Problem im Auge hat, das philosophiegeschichtlich und auch systematisch doch einiges zugespitzter ist. Und diese Kurve mache ich am besten dadurch, dass ich Ihnen den letzten Absatz von diesem Unterpunkt sage, der nämlich jetzt genau auf Wittgensteins Art und Weise das noch einmal formuliert, was ich in der Diskussion schon auch paraphrasiert habe. Das Triviale, was ich zu sagen habe, ist, dass auf den Satz, ich sage das nicht nur, ich meine etwas damit, und die Frage was, ein weiterer Satz in irgendwelchen Zeichen zur Antwort kommt. Das können Sie mit ein bisschen Umstellungen, können Sie das auch auf unser Farbcode-Beispiel übertragen. Wenn Sie sich jetzt so vorstellen, dass jemand im Positiven jetzt sagt, ich komme, also bleiben wir beim schwarzen Beispiel, ich trage nicht nur schwarz, das ist kein Zufall, meine schwarze Kleidung bedeutet etwas, zum Beispiel, es ist jemand gestorben. Ja? Das ist das, was da dahin. Also, ich bin nicht nur zufällig schwarz, ich meine etwas damit. Ja, was meinst du damit? Das ist die Frage. Und die Frage, was? Was meinst du damit, dass du ganz schwarz angezogen bist? Ein weiterer Satz in irgendwelchen Sätzen kommt zur Antwort. Ja? Das ist der Hinweis, den der Wittgenstein gibt, dass sich das, was, worum es hier geht, in dem sprachlichen Austausch der damit involvierten beiden Personen, des Erklärenden und des Erklärungsbedürftigen, stattfindet und nicht auf die Frage, also auf die Frage, ich habe nicht nur zufällig schwarz an, sondern ich meine auch was damit, und er fragt mich, na, was meinst du denn? Ich sage, das weiß ich eh. Oder, na, weißt du es nicht? Das ist der wichtige Punkt. Das ist der wichtige Punkt. Das ist gerade deswegen wichtig, weil es haarscharf auch stimmen könnte. Nicht? Und um das geht es jetzt. Um das geht es ganz genau. Es könnte haarscharf auch stimmen, dass jemand, der mich fragt, warum trägst du dann? Also ja gut, du sagst, du trägst schwarz, um etwas auszudrücken, warum? Und ich sage, ja, ich weiß warum. die Versuchung ist deswegen groß, weil was dahinter steht, hinter dieser Antwort, ist nun genau die Vorstellung, dass der Sinn, der hinter dem steht, wenn ich das ausdrücke, dass der Sinn eben nicht in der Sprache liegt, sondern in etwas hinter der Sprache. Nicht? Und das, was hinter der Sprache ist, ist in diesem Fall, mit dem Farbcode-Beispiel zunächst einmal einfach gemacht, weil ich da noch nicht reingehen wollte. Beim Farbcode-Beispiel ist das, was hinter dem Ausdruckssystem ist, meine Projektion. Nicht? Ich habe gesagt, das ist eine Projektion, die ich dahinter habe. Da kann man sich, das habe ich einigermaßen nicht ganz absichtlich, aber doch halb absichtlich, so zunächst einmal noch äußerlich gelassen, dass sichtbar wird, wie problematisch es ist, dass man hinter solche Ausdrücke einen Sinn hineinprojiziert, der dort nicht sein kann. Jetzt aber geht die Sache sozusagen in die Hauptrunde, weil die Hauptrunde ist nämlich die, und das ist genau der Punkt, warum es hier umgedreht ist, die Hauptrunde ist, dass man eine gewisse Neigung hat, zu sagen, in dem Fall handelt es sich nicht um eine Projektion, sondern ich weiß es. Es ist eine Selbstprojektion. In dem Maße, in dem Moment, in dem ich es in mich hineinprojiziere, ist es keine Projektion, ist es nichts von diesem Unerlaubten, sondern dann ist es eine ganz besondere Art von Kenntnis. Ich weiß, wovon ich rede, und das hat eine Unmittelbarkeit und Sicherheit, die hinter dem Zeichen steht. Und der, Punkt, den der Wittgenstein hier macht, und das ist der triviale Punkt, der gegen die Metalogik ist. Also die Metalogik lässt sich nämlich einerseits, wir haben es diskutiert, jetzt als Metalogik problematisch, weil projizierend ist. Es gibt die zweite Version der Metalogik, und die zweite Version der Metalogik ist, ich bin der Herr meiner Bedeutungen, weil ich kenne sie. Ich kenne sie und meine Bedeutungen stehen hinter meinen Ausdrücken und sind nur mir zugänglich. Und das ist die Metaphysik in dem von Wittgenstein bekämpften Sinn, dass nämlich dass in dem Gespräch zwischen den beiden Partnern darüber, wo die Instanz des Sinnes zu finden ist, die Superinstanz des Sinns jetzt nicht darin besteht, dass einer dem anderen das drüber stülpt, sondern dass der Gefragte sich aufspielt und sagt, ich bin die Instanz meines Sinnes, ich weiß, was dieser Sinn ist und das, was ich dir sage. Und das heißt, was auf der Ebene des Diskurses passiert, das ist eigentlich nur äußerlich und vorläufig. Und das Triviale, was der Wittgenstein da sagt, ist quasi dieses Runternehmen von metalogischer Instanz aus der Projektion, der Selbstprojektion in die Sprachauseinandersetzung.
Metaphysik
Also das würde Wittgenstein so mal nicht sagen, obwohl ich verstehen kann, warum er auf die Idee kommt. Sie sagen, es ist eine Skepsis dagegen, dass Personen die letzte Instanz in der Auskunft darüber sind, was sie meinen. Ja? Das kann man schon so sehen, aber diese Skepsis, würde der Wittgenstein eher sagen, das ist eher eine Notmaßnahme. Dass man dagegen skeptisch sein soll, ist nicht sein erster Schritt, sondern ist schon eine Verteidigung. Und es ist eine Verteidigung gegen unsere jahrhundertealte Tradition, ein Vorurteil dafür zu haben, dass Personen wissen, was sie sagen. Das ist vielleicht nicht nur ein Vorurteil. Manche Leute wissen auch am besten, was es ist, was sie sagen. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber die Idee, dass auf die Frage, worum geht's da? Was ist das Verständliche? Ja? Was ist das, was, es geht um Verstehen. Ja? Es geht um Verstehen und Erklärung von Verstehen. Und die Idee, dass bei der Überprüfung dessen, was das Verständliche in diesem Dialog ist, die Person, die etwas sagt, die Person ist, die das am besten weiß und in der das eigentlich zu Hause ist, in der das verankert ist, diese Idee liegt uns sehr nahe. Aufgrund unserer Selbstbewusstseinsphilosophie, aufgrund der neuzeitlichen Bewusstseinsphilosophie und so weiter. Und der Wittgenstein möchte an dieser Stelle eigentlich, er sagt sehr wohl skeptisch, Achtung, das geht es nicht. Aber was er vorher noch sagen will, ist zu sagen, worum es da geht, spielt sich ab im Gespräch. Und das ist keine skeptische Aussage, daher mein Bedenken. Das Triviale, was er eigentlich sagen will, ist noch nicht, das ist noch nichts, was sich gegen etwas richtet. Das ist eine wunderschöne Sprachbeobachtung, weil als Sprachbeobachtung ist es ziemlich unwidersprechbar. Ja? Das hat man ja in dem Lachen gesehen, das ich jetzt da produziert habe, wie ich ein anderes Szenario formuliert habe. Aber es ist nicht nur einfach eine Sprachbeobachtung, sondern es ist dahinter eine philosophische Pointe, und die philosophische Pointe ist, dass der Ort des der Lokus, die Lokalität, wo Verstehen verhandelt wird, ist das Reden zwischen Gesprächspartnern. Und das ist keine skeptische Position. Das wird nur eine skeptische Position, wenn jetzt in dieses Gespräch jemand kommt und sagt, du kannst mir noch so viel sagen, was das heißt, ich sage dir, ich weiß, wovon ich rede. Ja? Und wenn man so beschreibt, dann wird deutlich, dass die Metalogik durchaus auch beansprucht werden kann von den Leuten, sozusagen von selbstherrlichen Leuten, die die Metalogik für sich beanspruchen und nicht nur von sozusagen extern drüber kommen kann. Ne?
Was ist dann Aufgabe oder die Gefahr gegen die Ankämpfe, dass ihre Theorien später dann vereinnahmt werden und dass gewisse Sätze aus dem Kontext herausgerissen von Ideologen missbraucht werden? Ja, es gibt wenig Philosophen, die dagegen wehren konnten, ja. Und Wittgenstein wird sich auch zugehören, denke ich mal. Und der komplizierte Sprache, ja. Und das meine ich eben, dass man durch diese Komplexität aus dem Skeptismus entsteht, ja.
Man kann sich nicht dagegen wehren, dass etwas, was gesagt, was man selbst gesagt hat, anders.
Man kann so theoretisch schreiben, dass man daraus nichts.
Ja, man kann es mal nichts auslöst. Ja, naja, gut. Jetzt hier zur Kurve. Noch die Kurve will ich unbedingt noch kriegen. Das ist also das Letzte. Das Triviale ist, ein weiterer Satz in irgendwelchen Zeichen kommt zur Antwort. Und jetzt kommt etwas, das ist übrigens aus dem 321, also dritten Band Wiener Reihe, Seite 216. Was jetzt kommt als Nächstes, kommt dann auch aus dem dritten Band, aber 101. Das heißt, es kommt von ganz woanders her. Und das ist deswegen ganz interessant, weil es geht jetzt weiter mit einem Aber. Ja? Das sind die Dinge, die mich sozusagen auf der Mikroebene dann immer interessieren. Ja? Dieses Aber ist einfach doppelt kodiert. Ja? Das Aber kommt aus einem Platz, wo es sich auf was bezogen hat, worauf es sich jetzt nicht bezieht. Ja? Und man müsste, das spare ich Ihnen und mir jetzt zu schauen, worauf sich dieses Aber eigentlich bezogen hat. Mein Interesse in dem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dieser Chunk wird jetzt eingesetzt in der Argumentation dieses Subkapitels, und in dieser Argumentation ist es jetzt ein entscheidender Angelpunkt gegen die von Wittgenstein im zweiten Punkt versuchte Planifizierung der Metalogik. Ja? Also im zweiten Punkt sagt er, Metalogik planifizieren, weder von der einen noch von der anderen Seite gibt es diese Superposition. Ja? Und durch das Aber wird jetzt eingeführt die Superposition, und zwar nicht so sehr als Superposition, nicht so sehr in der karikaturesken Weise, wie ich es verwendet habe, sondern in einer sehr naheliegenden Art und Weise. Also Wittgenstein macht sich da gar nicht so lustig. Ich habe das vergröbert dargestellt, um Ihnen deutlicher zu machen, was irgendwie die Kraftlinien sind, die dahinter sind. Aber das, was er hier in Wirklichkeit sagt, ist ein Entgegenkommen genau diesem herkömmlichen Verständnis von ich weiß doch, wovon ich rede. Dem kommt er jetzt genau entgegen. Aber man kann fragen. Man kann fragen, oder noch besser, vielleicht das Zweite ist noch besser für diese Sache, um die es da geht. Es ist eine häufige Auffassung, es ist eine geläufige Auffassung, es ist eine sehr häufige Auffassung. Allein das ist schon einfach ganz bemerkenswert, was er hier sagt, wo man sich überlegen kann, auch was da die subtilen semantischen Differenzen sind. Es ist eine sehr häufige Auffassung, dass einer sein Verständnis gleichsam nur unvollkommen zeigen kann, dass er nur unvollkommen, dass sein Verständnis, dass einer sein Verständnis zeigen kann, es ist eine sehr häufige, dass einer sein Verständnis zeigen kann, eines Satzes, ne, das gehört dann rüber, dass einer sein Verständnis eines Satzes, eines Zeichens, eines Befehles nur unvollkommen zeigen kann. Das ist der Punkt. Dass er gleichsam nur immer aus der Ferne darauf deuten, auch sich ihm nähern, es aber nie mit der Hand berühren, ergreifen kann und das Letzte immer ungesagt bleiben muss. Da haben Sie jetzt die Metaphysik. Ja? Das ist das, worum es dem Wittgenstein an dieser Stelle geht und wo man sagen kann, die bisschen kavaliersmäßige Art und Weise mit der Metalogik umzugehen, trifft dann für ihn an dieser Stelle nicht, weil sein Verdacht gegen die Metalogik und sein Verdacht gegen die Verdacht gegen die Erklärung mit Hilfe von Konstrukten, die hinter Sätzen stehen, es geht ums ums Aushandeln zwischen Sätzen, zwischen Leuten, die verschiedene Sätze machen. Sein Verdacht, der dagegen steht, ist der Verdacht, der hier gerade auf eine sehr plausible Position trifft. Und die plausible Position ist, dass es doch tatsächlich so ist, wenn ich jetzt das sozusagen gerade umkehre, was ich vorher gesagt habe, dass es doch wirklich sehr plausibel ist, dass ich weiß, was ich meine und dass, indem ich etwas sage, das niemals ganz erfasst ist. Und sein Beispiel, das er da reinbringt, ist ein Befehl, Zeichen, ganz allgemein Satz, Zeichen, aber beim Befehl zeigt sich ganz besonders gut, weil Befehl etwas ist, was notgedrungen auch in der Zeit drinnen steht. Und es wird sich, also Befehl ist ein Satz, ein ganz besonderer Satz, ein Satz, der nur einen Sinn macht zwischen zwei Menschen, nicht? An der Stelle ist Befehl das beste Beispiel, weil Befehl als Satzart bereits die Zweisprachigkeit mit rein hat. Es gibt nur einen Sinn, macht nur einen Sinn, dass der Befehl von einer Person zu einer anderen geht. Das ist das eine, was der Befehl mitbringt als illustrative Eigenschaft. Und das zweite ist, dass ein Befehl und einen Befehl verstehen sehr, sehr deutlich und deutlicher, als wenn man nur neutral von Satz redet, einschließt das Moment, dass man sagen möchte, ein Befehl ist notiert, ein Befehl ist aufgeschrieben, ein Befehl kann ausgesprochen oder niedergeschrieben und übergeben werden. Und dann kann man fragen, okay, hast du es verstanden, was ich dir befohlen habe, bleiben wir beim Befehlen, hast du den Befehl verstanden? Und in dieser Situation sind wir alle miteinander ganz notgedrungen im Rahmen dieser Plausibilität, dass wir nämlich sagen, also wenn ich sage, ja, ich hab den Befehl verstanden, bitte rufen Sie in einer Stunde die Frau so und so an, ja, haben Sie es verstanden? Ja, ich habe es verstanden. Worin besteht es, dass ich es verstanden habe? Es besteht, will man sagen, nicht darin, dass man den Befehl wiederholen kann, dass man den Satz wiederholen kann oder sowas, sondern es besteht darin, dass ich in einer Stunde diese Person anrufe, dass ich das mache. Darin besteht das Verstehen. Und das, ja, was ist das? Was ist das für ein Ding. Ich kann mit Recht sagen, ich habe es verstanden, aber nicht deswegen, weil ich den Satz wieder sagen soll, sondern weil ich eine Fähigkeit habe. Und dann ist es aber so, dass, und das ist das Aber, das ist das Gewicht des Abers, dass das sozusagen voll jetzt dagegen spricht, gegen das, was der Wittgenstein vorher gesagt hat, dass nämlich der Sinn des Befehls in der sprachlichen Ausfaltung dessen ist, worum es da geht, sondern der Sinn des Befehls muss doch eigentlich sein, das, was ich verstanden habe, muss doch eigentlich das sein, was ich tue, wenn ich es tue. Darin muss doch das Verstehen liegen und das kann nicht im Sprachausdruck liegen.
Wenn man das nimmt und sagt, was sich fehlt einem anderen, macht das Fenster auf, dann kann der das zwar verstanden haben, in dem Sinn, dass er das Fenster aufmacht, aber nicht, was ich damit bezwecken will, oder? Da interpretiert er wieder
ja.
Metalogisch hinein, ich soll es aufmachen, weil hier ist zu warm oder weil ich besser rausschauen will.
Also ich glaube, Sie operieren jetzt mit zwei unterschiedlichen Gebräuchen von Sinn des Befehls. Wenn ich das recht verstanden habe, ist in Ihrer Betrachtung gibt es einen Sinn des Befehls, der so, das was sozusagen so zu verstehen ist, warum befiehlt er mir das jetzt? Was denkt die Frau oder so, sich was, indem sie mir das befiehlt? Warum soll ich das tun? Das ist eine andere Form des Sinn des Befehls als die, dass man sagt, ich verstehe überhaupt, was sie mir befiehlt. Also die eine Frage ist, ich verstehe, was sie mir befiehlt, und die andere Frage ist, ich verstehe, warum sie mir es befiehlt.
Ja, aber wenn man sich so verstanden, weil ich weiß, warum ich diese Farbe trage, zum Beispiel.
Ja.
Könnte ich auch sagen, ich weiß, warum ich denen das befehle. Und das ist
ja
nicht nur der Grund, dass ich was befehlen will, sondern dass ich das offen haben will.
Also ich glaube auch, man kann das beides sagen, aber ich weiß, warum ich das befehle, setzt voraus eine positive Klärung der Frage, ich weiß überhaupt, was ich befehle. Obwohl, ich muss Ihnen recht geben, ja, ich muss Ihnen recht geben, das ist sozusagen, im Gesamten ist es noch komplexer. Erstens, um etwas zu befehlen, muss es einen Inhalt haben. Zweitens, der Inhalt ist selber Sinn, Sinn, hat selber einen Sinn, ja. Also, der Inhalt ist, macht das Fenster auf. Der Grund, warum das Fenster aufgemacht werden soll, ist das und das. Und da würde ich als erstes einmal sagen, man kann unterscheiden und man sollte auch unterscheiden, nämlich man kann unterscheiden dazwischen, ob die Person versteht, dass sie das Fenster aufmacht oder ob sie versteht, warum sie das Fenster aufmacht. Du hast es jetzt gemacht, aber hast du auch gewusst, warum du es machst. Ja? Das ist das Thema, das in Ihrer Wortmeldung auftritt. Noch komplizierter ist es allerdings deswegen, ich halte das quasi dann tatsächlich für eine Raffinessstufe, sich auch noch überlegen kann zu sagen, du hast den Inhalt des Befehls nicht verstanden, wenn du nicht verstanden hast, warum du den Befehl gekriegt hast. Ja? Du kannst vielleicht verstanden haben, dass du das Fenster aufmachst, aber wenn du nicht weißt, dass du das Fenster deswegen aufmachen willst, hast du eigentlich auch nicht verstanden, dass du das Fenster aufmachst. Ja? Also der Zweck des Befehls, ich würde sagen, der Zweck des Befehls, nicht, kann auch so betrachtet werden, dass er sich voll auf den Inhalt des Befehls noch auswirkt und dass der Inhalt des Befehls eigentlich, wo man sagen kann, wenn du nicht verstanden hast, warum ich dir diesen Befehl gebe, und sagst, du kannst das Fenster nicht aufmachen, weil der Befehl heißt, mach das Fenster auf, der Sinn des Befehls war, aber mach irgendetwas, damit es ja nicht so heiß ist, du kannst auch die Tür aufmachen, ja? Ich würde sagen, wirklich auf der dritten Ebene, nicht? Gibt es die Möglichkeit zu sagen, du hast nicht verstanden, was ich dir sagen wollte und warum ich es dir sagen wollte, als ich dir gesagt habe, mach das Fenster auf, weil was ich dir befehlen wollte, war eigentlich, schaffe hier freie Luft. Ja? Schaffe hier Luft. Aber ich glaube, man kann die drei Stufen durchaus auseinander dividieren.
Man könnte auch ganz anders sagen, mach das Fenster auf und dahinter steckt der Gedanke, ich will dich von hinten sehen oder so.
Ja, ganz richtig, ja. Mit diesem charmanten. Die Absicht steht zunächst einmal nicht zur Frage, richtig.
Ja. Aber es wird doch hier sprachlich, also Farbcode ist ja nicht sprachlich und der Befehl ist ja doch schon sprachlich.
Ja.
Sind die Ebenen da irgendwie?
Ich habe, dadurch, dass ich den Farbcode da eingeführt habe, habe ich natürlich die Ebenen etwas vermischt. Ich habe darum auch sozusagen vorsorglich vom Mitteilungssystem geredet, nicht? Und habe das deswegen gemacht, um die Logik, der, sozusagen um die Schichten der Metalogik, Logik zunächst einmal rauszuarbeiten, ohne den Subjektivfaktor. Ja? Man könnte auch von Sprache des Farbcodes oder sowas reden, gibt es auch Leute. Diese Zuspitzung, die wir hier haben, ist aber tatsächlich erst aktuell, wenn man Sprache im Sinn von zwei Leute sprechen miteinander nimmt. Und da stellen sich diese Hintergrunddimensionen nochmal auf eine neue Art und Weise. Also da muss man das auch wirklich mit dem Farbcode rausnehmen. Ja. Okay, also in einem Monat wieder. Und bitte stay tuned, ich werde hier die Inhalte zur Verfügung stellen.